Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Es ist ein Vorrecht für mich, jetzt an dem vierten Sonntag hintereinander hier mit euch ein Thema durchzuarbeiten. Und es ist ein Vorrecht, an einem Thema dranbleiben zu können und nicht erst mal einen Monat warten oder einen halben Monat warten, um dann eine Fortsetzung zu machen. So ist es für mich wirklich ein Segen, mit euch in das Thema der Hirten der Gemeinde, mit euch diesen Weg zu gehen. Ich hoffe natürlich, dass es euch genauso zum Segen ist wie für mich. Und wir wollen heute wieder ein Stückchen weitergehen. Wir wollen am Thema dranbleiben, im Wissen, dass heute Abendmahl ist und dass wir uns auch genügend Zeit dafür nehmen wollen, das Abendmahl zu feiern. So hoffe ich, dass es mir gelingt, auch über dieses Thema, aus dieser Perspektive darüber nachzudenken. So möchte ich weiter gerne in dem Thema Hirten der Gemeinde sprechen und so aber auch ein Stück weit uns auch auf das Abendmahl vorbereiten und so zum Abendmahl hinführen. Letzten Sonntag haben wir uns mit dieser herrlichen Wahrheit auseinandergesetzt, dass Jesus Christus selbst der wahre und der gute Hirte ist. Er ist der, der die Gemeinde rettet, er ist es, der die Gemeinde leitet, er ist es, der die Gemeinde Nahrung gibt und Wasser gibt, er ist es, der die Gemeinde beschützt und er ist auch der die Gemeinde rettet. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, das ist unsere Ausrichtung. Er kennt die Seinen und er stirbt für die Seinen, das ist das, was wir auch heute bezeugen wollen. Und er verwendet sich für die Seinen und er lebt für die Seinen und reinigt die Seinen und letztendlich er bewahrt auch die Seinen. Er ist unser Hirte und wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist die herrlichste Hoffnung, die wir haben. So, wir haben einen Hirten und wir haben einen wahren Hirten und den besten Hirten, den es gibt. Wir haben den schon. Und so können wir getrost und sicher mit allen dem Anfechtungen und mit allen Niederlagen und mit all den Kämpfen, die wir haben, in die Zukunft gehen. Weil wir wissen, es gibt jemanden, der eben auf uns Acht gibt und auf uns aufpasst. Wir haben das letzten Sonntag anhand vom Johannesevangelium angeschaut. Und Johannes Kapitel 10 ist so die zentrale Stelle, in der Jesus sich selbst als der wahre und als der gute Hirte vorstellt und sagt, ich bin es. Und so entfaltet Johannes in dem ganzen Evangelium diese Wahrheit, wie Jesus eben für die Seinen das Brot gibt, wie er für die Seinen das lebendige Wasser ist, wie er auf sie aufpasst, wie er sie schützt, wie auch er sie reinigt. Da haben wir letzten Sonntag etwas da hineingeschaut in diese herrliche Wahrheit. Und am Ende vom Johannesevangelium, und das ist nicht unwichtig, bevor Jesus zum Vater geht und sich zu der Rechten seiner hinsetzt, in der Himmelswelt, gibt er Hirten den Gemeinden. Der Oberhirte setzt Unterhirten ein und gibt ihnen den Auftrag, das zu tun, was er getan hat. Und natürlich in aller Abhängigkeit zu ihm und in aller Hinwendung zu ihm, aber er ist der Oberhirte, aber er setzt Unterhirten ein. Wir haben diesen Text angeschaut, ich möchte ganz kurz diesen noch euch vor Augen führen und so zu dem Haupttext von der heutigen Predigt hinführen. Und zwar finden wir das im Johannesevangelium Kapitel 21, Abvers 15. Dieser bekannte Abschnitt, der Bruder hat es schon erwähnt in der Einleitung, dass dieses Hast du mich lieb, diese Frage Jesu an den Petrus, ich würde sagen die Wiederherstellung des Petrus. Er hat ihn dreimal verleugnet. Und jetzt bekommt er die Gelegenheit, ihn dreimal zu bekennen. Und somit ist es eine herrliche Art und Weise, wie Jesus und Petrus wiederherstellt, auf die Beine stellt. Eine sehr intensive Seelsorge, die er da macht. Denn er weiß, was Petrus für eine Aufgabe jetzt, auf was für eine Aufgabe auf ihn wartet. Petrus von seinem Typ her, von seiner Veranlagung her, war ein Leiter schlechthin. Heute im Englischen würde ich sagen, es war ein Leader. Es war einer, der nach vorne geht. Wenn er ging, gingen alle hinterher. Wenn es was zu sagen gab, war er der Erste, der seinen Mund aufgetan hat. Man nennt ihn auch den Apostel mit der lockeren Zunge. So, der, bevor er nachgedacht hat, sprach er schon. Und später dachte, oh Mann, hätte ich doch lieber erst mal kurz drüber nachgedacht. Aber er war von seiner Persönlichkeit einer, der alles dafür gab, nach vorne zu gehen. Er war auch fest davon überzeugt, dass er Jesus über alles geliebt hat. Und ich will ihm das nicht absprechen. Und ich bin mir sicher, Petrus dachte das auch von sich aus, dass er Jesus liebt und alles, was er tut, für Jesus tut. Bin ich fest davon überzeugt. Er war sich dessen überzeugt und er tat es auch. Er verließ seinen Beruf, er verließ seinen Vater, teilweise auch seine Familie, er war verheiratet und ging Jesus hinterher. Und er sagt, Jesus, wir haben alles für dich aufgegeben, was bekommen wir? An manchen Stellen wird das uns berichtet. Also er war wirklich von sich aus überzeugt und er war wirklich einer, er war eine charismatische Erscheinung. Er war, wenn man suchen würde, okay, wer ist so ein Leiter, würde man sagen, oh, gut, Petrus ist einer von denen. Und so stritten sie auch untereinander immer wieder. Petrus, denke ich, hat auch immer diesen Anspruch erhoben. Jakobus hat auch erhoben, Johannes auch. Und es gab immer Streit. Wer ist der Größte? Wer ist der Leiter? Wer ist der Chef? Wenn Jesus mal nicht da ist, wer übernimmt das Ruder hier? Und es gab immer verschiedene Meinungen. Und es gab Argumente, die sie gebracht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus, Jakobus und Johannes zu den anderen Übrigen gesagt haben, wart ihr immer überall dabei? Hat Jesus euch überall mitgenommen? Nee? Wart ihr auf dem Berg der Verklärung dabei? Habt ihr Jesus verklärt gesehen? Nee? Überlegt mal, warum ihr nicht dabei wart. Überlegt mal, warum waren wir dabei? Und wart ihr dabei, als die Tochter Jairus von Jesus auferweckt worden war? Wer war eigentlich dabei? Wen hat Jesus mitgenommen? Hat er uns alle mitgenommen? Nee? Ja, uns drei schon. Also überlegt doch mal, wir sind die Chefs. Er hat uns zubereitet, zugerüstet. Und so war immer wieder Spannung unter denen, wer hat das Sagen? Wer ist der Leiter, wer ist der Lehrer, so diese Auseinandersetzung. Und Petrus war einer, der so nochmal von seiner Persönlichkeit sehr dafür prädestiniert war, nach vorne zu gehen und das auch in Anspruch zu nehmen. Interessanterweise, Jesus gebraucht auch Petrus und er darf auch später einer von diesen Leitern sein. Aber bevor er ein Unterhirte sein konnte, musste was mit ihm geschehen. Bevor er diese große Aufgabe annehmen sollte, und bevor Jesus ihn in diese Aufgabe hineingestellt hat, musste etwas mit ihm passieren. Jesus musste ihn heiligen, Jesus musste ihn reinigen. Ich würde sogar sagen, Jesus musste ihn zerbrechen. Er musste ihn demütigen. Als in Lukas Evangelium, in Lukas, ich glaube Kapitel 22. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Ich bin mir sicher, dass es Lukas 22 ist. In Lukas Kapitel 22. Das ist 22. Hier ist die 22, Gethsemane. Ich war mir sicher, dass es 22 ist. Doch, 22. Ab Vers 31. Das ist kurz vor der Gefangennahme, das ist kurz bevor Jesus gefangen genommen wird und die in Gethsemane gehen, die Gefangennahme, dann Kreuzigung, Sterben, heißt es folgendes. Ab Vers 31 möchte ich euch das vorlesen. Der Herr aber sprach zu Simon, zu Petrus spricht er, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis, ja in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Schaut mal. Das ist, was jetzt Jesus tut, um den Petrus für das vorzubereiten, wozu er berufen worden ist, nämlich ein Unterhirte Jesu zu sein. Er war so davon überzeugt, ich gehe mit in den Tod. Er war fest davon überzeugt, er macht alles für Jesus. Und aus der Liebe zu Jesus. Aber Jesus sagt, weißt du was, Petrus, der Satan hat begehrt euch und somit dich auch zu sieben wie den Weizen. Das bedeutet, zu versuchen, zu prüfen, zu schütteln, das ist nichts Angenehmes. Und eigentlich müsste man erwarten, dann würde Jesus was sagen. Und ich habe es ihm verboten. Gell? Er darf das nicht machen, Petrus. Ich habe ihm gesagt, lass die Finger von Petrus. Er ist nämlich schon gut. Nein, Jesus hat nicht gesagt, und er darf es nicht. Nein, Jesus sagt, ich lasse es zu. Warum? Damit, wenn du einst zurückgekehrt bist, das heißt, wenn es das mit dir gemacht hat, was es machen soll, wenn es das dich geläutert, gedemütigt und geprüft und geheiligt hat, dann bist du und nur dann bist du in der Lage, deine Brüder zu stärken. Und damit diese Läuterung dich nicht vom Glauben abbringt, damit diese Angriffe des Satans, die Angriffe des Teufels dich nicht abbringen und du wegläufst, habe ich für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Grund, warum du bei mir bleibst, ist, weil ich als Oberhirte für dich bete, weil ich mich um dich sorge. Aber ich lasse zu, Petrus, dass du geläutert wirst. Warum? Denn wenn du nicht geläutert wirst, bist du nicht in der Lage, Brüder zu stärken. Warum denn? Was hatte Petrus nämlich für eine Haltung? Jesus, dass die anderen dich verleugnen, absolut verständlich. Wenn ich mich euch so anschaue, natürlich. Aber ich, nee. Ich bleibe bis zum Tod, weil ich liebe dich. Das ist eine Haltung, das ist sehr hochmütig, oder? Das ist sehr arrogant. Und er will der Gemeinde vorausgehen, er will der Unterhirte sein und sie führen, wie Jesus es getan hat. Die erste Voraussetzung ist Demut. Ich würde sagen, die erste Voraussetzung für einen Hirten der Gemeinde ist Zerbruch. Und Jesus lässt es zu, damit wir nicht uns über die anderen überheben. Damit wir wissen, was es bedeutet, versucht zu sein. Damit wir wissen, was es bedeutet, schwach zu sein. Damit wir nicht sagen, oh klar, die anderen ist absolut klar. Aber ich bin der Überflieger. Jesus lässt zu, weil es den Petrus bricht und es bricht ihn. Er weint bitterlich. Tränen der Buße. Er weint bitterlich. Er bricht ihn. Das ist das Erste. Zweitens, und das haben wir letztes Mal schon gelesen, jetzt stellt Jesus Petrus wieder her und jetzt passiert Folgendes. Jetzt übergibt Jesus die Aufgabe an Petrus weiter. Nicht, dass Jesus nicht mehr der Hirte ist, er ist immer noch der Oberhirte, aber jetzt gibt er den Auftrag an den Unterhirten und sagt, was er jetzt tun soll. Jetzt ist Petrus erst so weit, nicht vorher, jetzt, nachdem er gebrochen und gedemütigt und so klein geworden ist. Und Jesus spricht zu ihm und sagt Folgendes, ab Vers 15, Johannes 21. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Merkt ihr das, was er ihn fragt? Nicht einfach liebst du mich, sondern mehr als diese. Und der Verweis ist absolut klar. Jesus sagt, bist du immer noch der Meinung, dass du mich mehr als die anderen liebst? Und Petrus erinnert sich, wer war der Erste, der ihn verleugnet hat? Vor einer Magd. Oh, das demütigt, oder? Die Frage demütigt, macht ihn sehr klein. Er antwortet, er sprach zu ihm, ja Herr, nicht ja Herr, ich liebe dich mehr wie die anderen, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, nicht ich weiß, dass ich dich lieb. Herr, du weißt, ob ich dich lieb. Das ist eigentlich die Antwort. Herr, wenn einer weiß, das, was ich gelernt habe, du kennst mein Herz. Ich dachte, ich kenne mich, aber ich merkte, ich kenne mich nicht. Ich dachte, ich liebe dich, aber das war gar nicht die Liebe. Ich dachte, ich gehe mit dir in den Tod und ich merkte, das tue ich gar nicht. Und schaut mal die Antwort von Jesus, die ist wichtig. Das ist die Grundlage. Herr, ja Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Das ist die Voraussetzung. Zu einem gedemütigt und gebrochen, in der absolut Abhängigkeit zum Oberhirten, in dem Verständnis, ich bin nicht der Held, ich bin nicht über allen anderen, ich bin einer von den anderen, ich bin ein Hirte, ein Schaf von den Schafen. Und das Zweite ist, was ist die Voraussetzung, um die Herde Jesu zu weiden? Die Liebe zu Jesus. Die Liebe zum Hirten. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Motivation. Die Liebe zu Jesus. Liebst du mich? Dann darfst du die Herde weiden. Für wen macht der Petrus das? Für Jesus. Liebst du mich? Weide meine Lämmer. Weiden bedeutet ihnen Nahrung geben, sie auf grüne Aue führen, ihnen Wasser und Trinken und Essen zu geben, dafür zu sorgen, dass sie ernährt, gestärkt und mündig werden. Weide meine Lämmer. Spricht er wieder zu ihm, zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt es doch. Jesus antwortet und spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Schaut mal, zuerst mal sagt er, weide, das heißt, gib ihnen Nahrung. Beim zweiten sagt er, hüte, das bedeutet Schutz. Schütze meine Schafe. Beschütze sie. Gib ihr nicht nur zu trinken, gib ihr nicht nur zu essen, führe sie nicht nur auf grüne Aue, sondern pass auf sie auf. Pass auf sie auf. Heilige sie, oder reinige sie, beschütze sie. Zum dritten Mal fragt er genau das Gleiche. Hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt alles. Du kennst mich durch und durch. Du kennst meine Motive, du kennst meine Haltungen, du kennst meine Stärken, du kennst meine Schwächen. Du weißt alles. Und dann heißt es wiederum, weide meine Schafe. Liebe Geschwister, das ist, denke ich, die Voraussetzung. Jesus übergibt seinen Hirtendienst. Nicht, dass er ihn nochmal aufgibt, aber er ersetzt, oder wir können es so sagen, er setzt jetzt Unterhirten ein. Er geht zum Vater und er geht zum Vater und setzt jetzt in dieser Welt, in der Gemeinde, Unterhirten ein. Das sind die Ältesten der Gemeinde, die seinen weiden und hüten sollen. Und interessant, dreimal heißt es, weide wessen Schafe? Meine. Wessen Schafe sind es? Schafe Jesu. Die Gemeinde gehört keinem Ältesten. Die Gemeinde gehört keinem Hirten. Sie gehört Jesus. Deswegen ist es sehr, man muss sich sehr vorsichtig damit umgehen, wenn man sagt, ja, also in meiner Gemeinde. Ja, man versteht schon, also in der Gemeinde, in der man hingeht. Aber es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht unsere Gemeinde, es ist eine Gemeinde, das ist die Gemeinde Jesu. Die Schafe gehören Jesus und die Hirten sind Unterhirten, die stehen ihm unter. Sie führen seinen Befehl aus, sie dienen ihm. Sie dienen ihm. Sie empfangen den Auftrag von ihm und Anweisung von ihm, die Kraft von ihm, die Ausrüstung von ihm. Sie sind abhängig von ihm. Es ist so wichtig. Und darum, in dieser Haltung bindet der Unterhirte die Schafe nie an sich selbst. Ich möchte an diesem Punkt das betonen, weil ein lieber Bruder mich darauf aufmerksam gemacht hat, an diesem Punkt. Und ich möchte es nochmal deutlich machen. Es geht nicht darum, dass die Hirten jetzt diejenigen sind, die all die Verantwortung tragen und letztendlich für alles verantwortlich sind. Als ob es ihre Gemeinde ist und ihre Schafe sind. Nein, nein, nein. Ein Unterhirte weiß, es sind nicht seine Schafe, es sind die Schafe Jesu. Er weiß, er dient Jesus. Jesus hat die Verantwortung. Er ist der Oberhirte. Petrus ist also vorbereitet, Petrus ist gedemütigt, er ist gebrochen. Er ist nicht mehr derjenige, der nach vorne stolziert und sagt, hier bin ich, wählt mich. Das ist er nicht mehr. Obwohl er immer noch ein Leader ist, obwohl er immer noch ein Leiter von seiner Persönlichkeit ist, denn Gott hat ihn so gemacht. Aber diese Veranlagung, die Gott ihm hineingelegt hat, wurde geheiligt. Sie wurde gereinigt. Er wurde vorbereitet. Ich habe in meinem Masterstudium, als wir uns mit den Petrusbriefen auseinandergesetzt haben, musste ich viel Literatur lesen. Und in diesem Studium musste ich auch Literatur lesen, die ich freiwillig nicht lesen würde. Das heißt, von Theologen, von denen ich persönlich nicht viel halte, das heißt aus dem historisch-kritischen Lager. Und einfach, um der Lehrer sagt, damit du auch siehst, welche Positionen und welche Argumente sie haben. Und es ging vor allem darum, um Petrus, in den Petrusbriefen. Und zwar, man sagt, dass die Petrusbriefe eigentlich nicht von Petrus geschrieben wurden. Man argumentiert folgendermaßen. Man sagt, der Petrus, der in den Evangelien uns berichtet wird, ist ein anderer, wie er in den Petrusbriefen erscheint. Denn in den Petrusbriefen ist es ein gedemütigter, ein sehr Mann, der sich niedrig hält, der nicht hier sich aufbläst. Und darum meinen sie, vom Charakter her sind die Briefe so anders wie die Evangelien. Das kann nicht der gleiche Petrus sein. Und ich habe darüber in meine Arbeit geschrieben, unter anderem, und ich bin fest überzeugt und ich bin davon überzeugt zu sagen, ja, ihr habt absolut recht, es ist nicht der gleiche. Nicht in der gleiche von seinen Eigenschaften oder seine Persönlichkeit mehr. Es ist die gleiche Person, aber es ist er ist gebrochen. Er ist geläutert. Er ist befähigt. Der Petrus in den Petrusbriefen ist nicht mehr dieser, der sagt, hier bin ich, ich kann's. Es ist ein anderer. Ich möchte mit euch jetzt, wir haben noch ein paar Minuten, um das, für uns auf das Abendmahl vorbereiten, von diesem Brief, um zu verstehen, wie Petrus diesen Hirtenauftrag wahrnahm, um zu begreifen, wie er verstand er, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, müssen wir in den Petrusbrief gehen. Und ich möchte heute in den verbleibenden paar Minuten euch ein bisschen hineinnehmen in den ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Da lernen wir, wie Petrus diesen Dienst als ein Unterhirte selbst wahrnimmt und wie er wiederum die Unterhirten ausrichtet und sagt, worauf sie achten sollen. Und so langsam kommen wir von dem, was ist die Funktion eines Hirten, zu dem, wie soll er es tun? 1. Petrus Kapitel 5, 1 bis 5 wird uns in die nächsten Predigten beschäftigen, dieser Text. Heute möchte ich euch nur ganz kurz da hineinnehmen und euch den Hintergrund noch in ein paar Minuten erläutern und uns zum Abendmahl hinführen. Ich möchte euch diesen Text lesen. 1. Petrus Kapitel 5, 1 bis 5. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge des Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern die, dem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Also wenn wir sehen wollen, was Petrus gelernt hat, dann das. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Das wiederholt sich in Kapitel 5, Vers 6 nochmal. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu rechter Zeit. Demütigt euch nun, damit er euch erhöhe, nicht damit ihr euch selbst erhöht. Wer sich selbst erhöht, wer für sich selbst kämpft, wer sagt, wer ist der Größte? Ich bin der Größte. Wer ist der Chef? Ja, ich bin der Chef. Ja, schaut mal meine Veranlagung, schaut mal meine Begabung an, schaut meine Referenzen an. Ihr müsst mich wählen. Man macht einen Wahlkampf. Plakate, das macht die Welt. Man geht von Haus zu Haus, von Tür zu Tür und klopft und sagt, gell, du wählst schon mich, gell? Weiß ich werde für dich sorgen. Ich werde mich um dich kümmern. Oh ja, dann ist gut. Das ist die Welt. Das ist nicht die Voraussetzung, um ein Unterhirte Jesu zu sein. Die Voraussetzung, wer sich selbst erniedrigt, der wird der Größte im Reich der Himmel sein. Wer seine Schwachheit und in Demut eingesteht, der hat die beste Voraussetzung zu diesem Dienst. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Woher hat Petrus das gelernt? Johannes 21 lesen wir das. Petrus ist gedemütigt. Und das widerspiegelt sich in seinen Briefen. Das widerspiegelt sich in seinem Hirtendienst. Schaut mal Kapitel 5, Vers 1. Kapitel 5, Vers 1. Die Ältesten nun unter euch, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit. Schaut mal, wie Petrus die Ältesten ermahnt. Wie kommt er her und sagt, also, ich bin der Chef, wisst ihr, wem Jesus diesen Auftrag gegeben hat? Mir, gell? Als er mich dreimal, hat er mir dreimal diesen Job gegeben. Also als der Apostel und als der Chef über alle, sage ich euch, macht das gefällig so. Das wäre genau das Gegenteil von dem, wie er es tun sollte. Aber schaut mal, wie er beginnt. Die Ältesten, er richtet jetzt die Ältesten auf. Warum, das sage ich gleich. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, das ist nicht dieses von oben herab, das ist das Parakaleo. Ich bitte euch, ich flehe euch an. Und jetzt schaut mal, wie er sich bezeichnet zuerst. Als der Mitälteste. Petrus als der Apostel, der Zeuge der Leiden Christi ist, das heißt, er hat mit ihm gelebt, Er hat miterlebt, wie er gekreuzigt worden ist. Er ist der, der Jesus diesen Auftrag gegeben hat, als erstes, weide meine Lämmer. Worauf stützt er sich? Zuerst auf seine Apostolität? Nein. Er stellt sich auf die gleiche Stufe mit all den anderen, die danach gekommen sind, die Jesus nie persönlich kennengelernt haben. Er spricht zu den Ältesten und redet als ein Mitältester. Ich gehöre auf die gleiche Stufe. Ich bin nicht mehr. Ich bin ein Mitältester. Ich diene am gleichen Werk. Ich tue das Gleiche, was ihr auch tun sollt. Ich bitte euch als ein Mitältester, einer, der diese Leiden kennt, einer, der diesen Kampf kämpft, einer, der die gleiche Berufung hat wie ihr. Ich denke, das zeigt, wie sehr Petrus von dem, dass die anderen nicht verleugnen, ist klar, aber ich nicht, wie sehr er auf den Boden gekommen ist. Und was das bedeutet, wenn du einst zurückgekehrt bist, wenn du deine Lektion gelernt hast, stärke deine Brüder. Hier tut er das. Hier lernen wir und sehen wir, wie er jetzt seine Mitbrüder stärkt, damit sie das tun können. Er stellt sich auf diese Stufe der Mitältesten und überhebt sich nicht. Er leugnet nicht seine Apostolizität. Ihr wisst, was ich meine, gell? Er leugnet nicht, dass er ein Apostel Christi ist. Schaut mal, er sagt aber in Folgender: Ich bin der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Ich war dabei, als Jesus gelitten hat. Ich war dabei, als er gestorben ist. Aber ich bin nicht nur der Zeuge seiner Leiden, warum das so ist, wie gesagt, möchte ich ganz kurz gleich sagen, sondern er ist auch ein Teilhaber der Herrlichkeit, die danach kommt. Er hat Anteil, ein Erbe an dieser Herrlichkeit. Petrus stellt sich unter die mächtige Hand Gottes und weiß, Gott erhöht, Gott setzt ein, Gott setzt ab. Kein Mensch, wenn Gott Nebukadnezar eingesetzt hat und abgesetzt hat. Er ist der Herr. Er setzt ein, er setzt ab, er ist der Mächtige. Petrus demütigt sich darunter. Und er nimmt jetzt die Aufgabe wahr, die der Hirte eigentlich tun soll. Und der ganze Petrusbrief zeigt, in welcher Weise Petrus verstanden hat, was bedeutet zu hüten und was bedeutet zu weiden. Geht mit mir in Kapitel 1. Ich möchte euch ganz kurz den Kontext von Petrus' Brief euch zeigen und damit auch für heute belassen. Und ab dem übernächsten Sonntag, glaube ich, darf ich wieder. Ihr habt einen Sonntag Pause, dürft ihr mal erholen. Und dann wollen wir weiter in diesem Text bleiben. Aber in 1. Petrus' Brief, Kapitel 1, beginnt folgendermaßen. Petrus schreibt, und jetzt wird es deutlich, an wen er schreibt. Er schreibt an die zerstreuten Gemeinde, er schreibt an die zerstreuten Schafe. Und er schreibt folgendes. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die Auserwählten sind nach der Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade euch und Friede euch immer reichlich und zuteil. Petrus schreibt eine zerstreute Gemeinde an verschiedenen Orten. Er beschreibt sie als Fremdlinge. Die sind noch nicht in ihrem Stall. Die sind noch nicht in ihrem Haus angekommen. Die sind noch nicht in einem Ort, wo keine Angriffe mehr gibt, wo keine Anfeindungen mehr gibt. Die sind noch auf der Pilgerschaft, die sind noch unterwegs, die wandern noch im finsteren Tal. Und die sind in der Zerstreuung. Die Gemeinde ist in dieser Situation, als Petrus als der Hirte und diesen Dienst wahrnimmt. Er schreibt an eine Gemeinde, die angegriffen ist, die verfolgt ist. Eine Gemeinde, die viele Schwierigkeiten erleidet und die ihren Glauben in dieser Welt bewahren soll. Und das ist nicht einfach. Er spricht über die einzelnen schwierigen Umstände ihres Lebens und malt ihnen oder tut das, was ein guter Hirte tun muss. Schaut mal Kapitel 1, Vers 6, was er sagt. Ich möchte euch ein paar Verse zeigen, dass die Gemeinde wirklich da sehr gelitten hat. Darin, Vers 6 sagt er, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid. So, die Gemeinde ist in Versuchungen, die Gemeinde ist betrübt. Das sind mancherlei Versuchungen. Es ist nicht einfach für sie. In Kapitel 1, Vers 17 sagt er, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Also die Gemeinde ist in einer Fremdlingschaft. Die ist, hat keine, ihr Bürgerrecht ist nicht von dieser Welt. Sie wandert auf ein Ziel zu, im Glauben auf die neue Stadt, auf ihr neues Bürgerrecht zu empfangen. Und Petrus möchte sie ausrichten. In Kapitel 2, Vers 12 sagt er, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Petrus weiß, man redet über sie schlecht. Die werden als Übeltäter dargestellt. Das ist keine einfache Situation. In Kapitel 2, Vers 18 sagt er Folgendes. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Er spricht jetzt zu den Haussklaven, er spricht, darf ich heute so sagen, zu den Arbeitnehmern. Und er sagt, Freunde, lebt ein Leben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist in dieser Welt. Ich weiß es nicht einfach. Und es ist einfach natürlich, wenn ein Arbeitgeber gut ist und vielleicht noch ein Christ ist. Nicht immer ist es so. Aber es ist schwierig, wenn einer nicht gläubig ist und dann in allem Gehorsam, in allem Verbindlichkeit, in aller Sorgfaltigkeit, in aller Treue, denen zu dienen, die einfach Jesus nicht lieben und vielleicht sogar Dinge tun, die schlecht sind, die betrügen, sie lügen, sie berauben. Sie tun einem Gewalt an. Schaut mal Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Ich weiß es nicht, mein Freund und meine Freundin, ob du das schon mal gehört hast, dass wenn jemand für Jesus leidet, das ist Gnade. Nimm dir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ob du das so siehst oder nicht. Wenn jemand, ein Gläubiger, um des Evangeliums willen, um Jesu willen leidet, wenn man ihn verspottet, wenn man über ihn als Übeltäter darstellt, wenn man ihn verleugnet, wie auch immer, dann ist es Gnade. Nebenbei, das ist einer der äußeren Zeichen, dass du echt bist, dass du Christus gehörst, sonst würden sie dich lieben. Es ist Gnade, für Jesus zu leiden, es ist ein Vorrecht, für Jesus zu leiden. Er ist es wert, denn er hat für mich gelitten. Er ist für mich gestorben. Es ist Gnade, dass wir unsere Liebe zu ihm darin ausdrücken können, dass wir, solange wir hier in der Fremdlingschaft leben, durch das Tal des Finsternis gehen, dass wir ihn verherrlichen und sagen, Herr, ich bin auch bereit für dich zu leiden. Du hast für mich gelitten. Ich bin bereit. Du bist es wert. Ich liebe dich. Petrus geht von den Sklaven geht er zu den Frauen. Denn viele von den Frauen sind zum Glauben gekommen. Aber die Männer sind nicht zum Glauben gekommen. Und das hat sie sehr schwer gemacht in ihrem Leben. Schaut mal auf Kapitel 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Das bedeutet Folgendes. Petrus sagt, auch ihr Frauen, lebt ein Leben auch als Frau, das Jesus verherrlicht. Selbst dann, wenn eure Männer nicht dem Wort gehorsam sind, was bedeutet das? Die sind ungläubig. Das war schwer. Das war sehr schwer. Den Glauben zu leben, Jesus treu zu bleiben, wenn im eigenen Haus so ein Widerstand da ist. Gnade, sagt Petrus. Das ist die Situation der Gemeinde. Die leidet, die Sklaven leiden, die Frauen leiden. Aber nicht nur die Frauen, sondern die ganze Gemeinde leidet. Schaut mal ab Kapitel 3, Vers 14. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn Jesus Christus in euren Herzen heilig. Petrus sagt, bei all dem Leiden, und das ist die, was der Petrus als der gute Hirte, als der gute Unterhirte von seinem Herrn gelernt hat und jetzt das tut. Was macht ein Hirte? Er bindet die Schafe nicht an sich und sagt, schaut mal, look at me, schaut mal, wie ich bin. Jetzt, er geht nicht hin und sagt, jetzt halt doch mal durch. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das tut er nicht. Ein guter Hirte wendet den Blick der Schafe auf Jesus, auf den wahren Hirten. Und er zeigt ihnen, wie er für sie gelitten hat. Er malt ihnen das Leiden Christi vor Augen und sagt, schaut mal, so sehr hat der wahre Hirte euch geliebt, er ist für euch gestorben. Und dann sagt er, und schaut mal, was er dann empfangen hat. Nachdem er für die Gemeinde, für die Schafe gestorben ist, was empfing er danach? Die Herrlichkeit des Vaters, oder? Und das macht ein guter Hirte. Er sagt, haltet aus, wenn ihr ausharrt, wenn ihr durchgeht, dann werdet ihr empfangen ein herrliches Erbe. Ein guter Hirte führt die Schafe zu Christus. Er malt ihnen Christus vor Augen. Er malt ihnen sein Leiden und seine Herrlichkeit vor Augen, nämlich seine Herrschaft vor Augen. Er malt ihnen vor Augen, dass niemand sie aus dem Vater aus seiner Hand rauben wird. Die Gemeinde, die zu der Petrus schreibt, die ist eine verfolgte Gemeinde. Es gibt, lass mich noch ganz kurz Kapitel 4 und dann Kapitel 4 ab Vers 12 lesen. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung nochmal. Kapitel 4, Vers 12 sagt Petrus folgendes. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Petrus sagt, ja, die Schafe, das ist der Hintergrund, die werden verfolgt, es ist schwierig, sie werden versucht. In Vers 8, Kapitel 5 sagt er, seid nüchtern und wacht eurer Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, der Teufel siebt uns wie den Weizen. Er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist unsere Situation. Die Gemeinde ist angefochten, die Schafe sind angegriffen, die Schafe werden verlästert, die Schafe werden verführt, angegriffen, körperlich wie geistlich, wie seelisch. Und weil das der Hintergrund der Schafe ist, schaut mal, darum schreibt der Kapitel 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch nun, und dieses Nun bezieht sich genau darauf, weil die Gemeinde, weil die Schafe so viel leiden, weil die Schafe so angegriffen werden, weil die Schafe von dem Wolf verzerrt, von dem Widersacher, dem Teufel, von dem brüllenden Löwen, verführt werden und er sucht, wen er verschlingen kann, weil Verfolgung da ist. Darum sagt er, die Ältesten, bitte ich euch, als einer, der die gleiche Aufgabe wie ich, schaut mal Vers 2, hütet die Herde Gottes. Das ist Petrus. Er weiß um die Kämpfe der Gemeinde. Er weiß um die Schwierigkeiten der Gemeinde. Und als ein guter Hirte malt er ihnen Jesus vor Augen, er malt ihnen sein Leiden vor Augen und seinen Ausgang. Wir werden das in intensiver anschauen, wenn wir mehr Zeit dafür haben in den nächsten Predigten. Aber er malt den Christus vor Augen und er ermahnt diejenigen, denen Gott den Auftrag gegeben hat, nämlich die Unterhirten, passt bitte auf sie auf. Passt auf sie auf. Passt auf sie auf. Wir wollen das heute tun. Wir wollen heute unseren Blick auf den werfen, der für uns gelitten und gestorben ist, damit wir geheiligt und gereinigt und verherrlicht werden. Amen.